Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir schauen uns heute mal einen ganz konkreten Fall an. Und zwar, wie ein Finanzinvestor bei einem Portfoliounternehmen einsteigt und wie dann die Zusammenarbeit funktioniert. Und dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner eingeladen, die ich euch gern kurz vorstelle. Mein Co-Gastgeber ist heute Florian Betzinger. Er ist Director bei Bregal Unternehmerkapital, hat vor seiner Zeit bei Bregal für Centerbridge in den USA Buyouts gemacht und davor für Goldman Sachs gearbeitet. Schön, dass du mit dabei bist, Florian.
Ja, freue mich sehr. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und natürlich haben wir auch dieses Mal wieder einen Gast mit dabei, und zwar einen waschechten Gründer, nämlich Patrick Theobald von Theobald Software. Das Unternehmen ist, das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht ganz überraschen, ein Portfoliounternehmen von Bregal, und zwar seit Anfang 2022. Willkommen in der Runde, Patrick.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr, sehr gern. Ich freue mich auf euch beide und wüsste von dir, Patrick, zu Anfang gerne, wie bist du überhaupt darauf gekommen, ein Unternehmen zu gründen? Macht ja nicht jeder.
Eigentlich war das überhaupt kein bewusster Akt, um ehrlich zu sein. Ich war in meinem früheren Leben einfach nur normaler, in Anführungsstrichen, Entwickler. Bei Wirt kennt man die Schraubengroßhandlung.
Absolut, ja.
Und ich habe mich dann schlicht und ergreifend selbstständig gemacht in diesem Bereich SAP-Schnittstellen und Softwareberatung, wo dann praktisch eigentlich mehr oder weniger aus Versehen die Firma draus entstanden ist. Das war also kein bewusster Akt zu sagen, ich gründe jetzt eine Firma, um die groß zu machen.
Und das heißt, du warst erstmal eine One-Man-Show und hattest dann so viele Aufträge, dass du irgendwie Unterstützung dir suchen musstest?
Ja, das kann man schon eigentlich so sagen, ja. Also die Produktidee, die war doch relativ früh dabei. Aber in dem Moment, wo dann die Umsätze größer waren, war das relativ schnell klar, dass das schon auch skalieren kann. Und dann kam der erste Mitarbeiter und dann hat sich das über sehr viele Jahre so entwickelt.
Damit wir ein bisschen eine Idee haben, worüber wir eigentlich sprechen, erzähl uns mal, was macht Theobald Software? Was hat es am Anfang gemacht und wo habt ihr es bis heute oder sagen wir mal bis zum Einstieg des Finanzinvestors, vielleicht ist das ein vernünftiger Cut, hingetrieben?
Also die Grundidee besteht eigentlich darin, Software zu entwickeln, mit der man SAP-Schnittstellen bauen kann. Also jeder, der schon mal mit SAP Berührung hat, weiß, dass Datenaustausch von und nach SAP eine relativ komplizierte und technisch sehr anspruchsvolle Angelegenheit ist. Und das kann man eben mit unseren Produkten außergewöhnlich leicht, sicher und vor allem sehr performant machen. Das war eigentlich von Anfang an die Produktidee.
Moment, das heißt also, ihr baut die Produkte, ansonsten beschäftigt man noch gerne Heerscharen von Beratern, die das dann implementieren.
Die eigentliche Implementierung und die Anwendung der Software ist eigentlich gar nicht mehr innerhalb des Scopes der Firma. Wir sind also eine reine Produktcompany und machen genau das, was ich gerade beschrieben habe. Und das hat sich seit Anfang bis heute eigentlich auch nicht wesentlich geändert, muss man sagen.
Okay. Und warum ist das, Florian, spannend für Private Equity?
Ja, also wir haben uns Ende 2021 damit beschäftigt, mit dem sogenannten SAP-Ökosystem. Uns aufgefallen, dass sehr viele Drittsoftwareanbieter in der Dachregion ansässig sind und haben uns dann in diesem Bereich beschäftigt und kam dann auch über einen Kontakt in der Corporate Finance Welt über den Herrn Markus Loy, den wir sehr lange schon kennen und auch sehr schätzen, in Kontakt mit Patrick und Theobald Software. Warum fanden wir Theobald Software so spannend? Sind vor allem drei Gründe, die ich da nennen würde. Also erstens, ja, Bereich Datenintegration finden wir sehr, sehr spannend, weil die Datenvolumina extrem wachsen. Ich glaube, das sehen wir alle überall. Also fast exponentielles Wachstum bei den Datenvolumina und gleichzeitig aber auch der Wunsch von großen Unternehmen, aber auch mittelständischen Unternehmen, diese Daten analysieren zu können. Ja, und das ist eben genau, wo Theobald Software unterstützt bei der Integration und dann später auch Analyse von diesen Daten. Also den Markttreiber fanden wir extrem spannend. Das Geschäftsmodell von Theobald Software ist der zweite Grund. Das ist ein reines Softwareunternehmen. Du hast gerade eben schon angesprochen, Thema Beratung macht Theobald Software nicht in-house, sondern es läuft dann eben mit externen Partnern. Also ein reines Softwaregeschäft, was aus unserer Sicht eben auch stark skalieren kann und jetzt auch in den letzten 2,5 Jahren stark skaliert ist. Und der dritte Grund, warum wir Theobald Software auch enorm spannend fanden, war wirklich das Produkt und die Technologie, was wir in unserer Due Diligence sehr eng uns angeschaut haben.
Patrick, zum Zeitpunkt des Einstiegs von Bregal, wie groß wart ihr da?
Das waren seinerzeit etwas mehr als 40 Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt haben.
Okay, da will ich jetzt nicht despektierlich sein, Patrick, aber das ist aus Sicht von Bregal, Florian, ja nun wirklich eine richtig kleine Kiste. Da dreht ihr ja an anderer Stelle ganz andere Räder. Was hat euch an einem so kleinen Unternehmen trotzdem so fasziniert, dass ihr vermutlich auch noch eine ganze Menge Geld für hingelegt habt?
Das ist eine gute Frage. Es ist eine sehr bewusste Entscheidung von Bregal Unternehmerkapital, eine große Bandbreite an Investitionen zu bedienen, hinsichtlich der Größe der Unternehmen, aber auch Größe der Investitionen. Aktuell investieren wir zwischen 75 Millionen Euro bis zu 500 Millionen Euro Eigenkapital. Allerdings ist die aktuelle Größe von einem Unternehmen immer nur ein wichtiger Baustein. Ja, viel wichtiger ist für uns eigentlich das Potenzial, das zukünftige Potenzial eines Unternehmens. Und das bei Theobald Software war das so ein Fall, wo wir gesagt haben, hey, das kann noch eine viel, viel größere Gruppe werden. Und dementsprechend fand mir das super spannend.
Das ist natürlich die nächste wichtige Frage, Patrick. Warum wolltest du verkaufen oder dir jemanden reinholen? Was war das Motiv?
Also das ursprüngliche Motiv war eigentlich so, dass, also man muss dazu sagen, die Firma war in etwa 15 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, wo es dann in die Verkaufsgespräche ging. Das heißt, ich hatte da schon eine relativ lange Historie hinter mir. Und man muss dazu sagen, dass ich eigentlich von meinem Naturell her total Techniker bin. Also ich beschäftige mich einfach gerne nächtelang mit Details in der Softwareentwicklung oder anderen technischen Dingen. Aber wenn es mal darum geht, in Excel eine ordentliche Planung zu machen oder so, dann wird mir das nach wenigen Minuten schon langweilig. Und das ist natürlich eine schlechte Kombination, wenn die Firma größer wird. Und gegen Ende hatte ich dann das Gefühl, ich bin eigentlich nicht mehr richtig in der Lage, die Firma ordentlich weiterzuentwickeln. Und wir hatten 15 Jahre gutes Wachstum. Und irgendwann muss man sich die Frage stellen, wie geht's eigentlich die nächsten 5 bis 10 Jahre weiter? Ja. Und das war, dann musste ich mir eigentlich fairerweise schon sagen, dass ich am Ende meiner Ideen bin und dann auch gesagt habe, also es muss irgendwie einen Weg weiter ohne mich geben von jemand, der neue Ideen mitbringt und der auch neue Initiativen mitbringt. Und das war eigentlich dann so der ausschlaggebende Punkt, den Schritt zu gehen.
Das heißt, du hattest das Gefühl, du bist ein guter Entwickler, aber nicht unbedingt ein guter Unternehmensentwickler.
Gute Unternehmensentwickler, das vielleicht schon, aber eben nur bis zu einer gewissen Größe. Und ab einer gewissen Größe, und die hatten wir zu dem Zeitpunkt einfach überschritten, klappt das nicht mehr so, wie es bei einer kleinen Firma klappt. Und das ist eigentlich der Hauptgrund.
Ich kann mich noch an unsere ersten Gespräche erinnern. Da hattest du auch sehr oft gesagt, dass du und ihr als Unternehmen auch wirklich diesen externen Impuls sucht. Ne? Dass quasi bis dahin super gewachsen, immer profitabel. Wie geht's dann weiter? Neue externe Impulse auch gesucht. Das hatte ich noch aus unserem ersten Gespräch auch mitgenommen.
Ja, absolut. Also das deckt sich zu 100% auch mit dem Gefühl, das ich in der Erinnerung habe, dass ich einfach dachte, es muss jetzt hier irgendwas passieren, sonst endet die Party hier und jetzt. Mir war aber überhaupt nicht klar, was könnte das sein, das dann noch passieren müsste. Was Produkt hatten wir eigentlich relativ viel ausentwickelt zu dem Zeitpunkt, also jedenfalls in dem, was ich in meiner Vision mitgehabt hatte. Für alles Weitere auf der Business-Seite hat mir möglicherweise die nötige Kreativität oder auch vielleicht auch der nötige Mut gefehlt. Mhm. Und so kam eben eins zum anderen.
Also das ist ja, Florian, erstmal persönlich extrem respektabel und mich würde interessieren, wie oft dir sowas tatsächlich passiert. Da braucht es ja eine ordentliche Portion Selbstreflexion und auch Ehrlichkeit zu sich selbst, um mal zu sagen, ich bin da jetzt selber einfach an der Grenze gekommen. Ja. Also Frage 1, wie oft passiert euch das?
Ja.
Und Frage 2 ist, das nicht auch ein Alarmsignal, weil man sich ja immer die Frage stellen muss, okay, also wenn es der Unternehmer nicht macht, der es bislang getrieben hat, wer zum Teufel soll es denn dann künftig machen?
Ja, verstanden. Und vielleicht hole ich da so ein bisschen auch aus, nochmal kurz, wer Bregal Unternehmerkapital ist und was unser Mandat ist. Ja, also wir sind selbst Teil von einem größeren Familienunternehmen, sehr eng assoziiert mit einer sehr großen Unternehmerfamilie, kennen daher solche Situationen recht gut. Seit 9 Jahren gibt es Bregal Unternehmerkapital. Wir haben in diesem Zeitraum 123 Beteiligungen abgeschlossen. 102 von solchen Beteiligungen waren Partnerschaften mit Gründern, Unternehmern, besonders Familienunternehmen. Ja, also über 100 Partnerschaften mit Familienunternehmen und Unternehmerinnen. Dadurch haben wir natürlich sehr viel gesehen, ja, und sehr viel Erfahrung, die wir da mitbringen. Das ist natürlich jedes Mal wieder eine neue individuelle Situation. Teilweise sind die Gesellschafter, Eigentümer noch in der Geschäftsführung, teilweise nicht. Also wenn ich daran denke, als wir Ende 21 gesprochen haben, Patrick, da hattest du das operative, tägliche Management ja bereits an einen CEO überreicht und warst nicht mehr im operativen Geschäft. Teilweise sehen wir das aber auch anders, dass eben die Gründer oder zweite Generation in der Führung noch drin ist. Also wir bringen da viel Erfahrung mit und sehen es aber insgesamt so, dass es deutlich mehr Offenheit gibt, Partner mit reinzuholen. Ja, also um das einfach mal plastisch zu machen. Wir haben letztes Jahr 2023 398 Unternehmer, Gründer getroffen in einem Jahr und schlussendlich bei 26 Unternehmen beteiligt in einem Jahr. Warum erwähne ich das? Weil es schon zeigt, dass es im Mittelstand in der deutschsprachigen Region wirklich zunehmend Offenheit gibt, einen Partner mit reinzuholen für die weitere Entwicklung. Und so das, was der Patrick schildert, quasi, hey, ich war vielleicht der richtige Eigentümer oder Geschäftsführer-Eigentümer bis zu einer gewissen Größe, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, braucht es eben nochmal einen weiteren externen Impuls. Das sehen wir recht häufig. Ich finde es sehr selbstreflektiert. Und da kommen wir dann häufig ins Spiel, um die Idee zu entwickeln, was kann man aus dem Unternehmen noch machen?
Das heißt, hier hattet ihr die Truppe, mit der ihr weiter voranschreiten wolltet, aber schon an Bord, weil Patrick tatsächlich schon vorher dafür gesorgt hat, dass da eine Management-Ebene eingezogen wird.
Teilweise ja, teilweise nein. Ja, es gab einen weiteren Geschäftsführer neben mir, den hatten wir auch über Jahre hinweg aufgebaut, völlig unabhängig von einer externen Beteiligung. Und Bregal selber hat dann aber das Management eben erweitert um weitere Positionen, die eben nötig sind, um die nötigen Weichen zu stellen für weiteres Wachstum.
Genau, also wir hatten, es war schon mal toll, dass es einen Geschäftsführer bereits gab, der weiteren Geschäftsführer ist und sehr, sehr lange auch dem Unternehmen schon beiwohnt. Und wir haben gesehen, es gibt ein Potenzial, diese Geschäftsführer noch zu ergänzen, zu erweitern, insbesondere bei zwei Positionen. Das eine ist jemand im Bereich Finanzen, der wirklich sehr viel Erfahrung mitbringt, Christian Bohne, der den Finanzbereich nochmal weiterentwickelt hat, auch professionalisiert hat. Das ist für einen Investor häufig auch recht wichtig, ja. Und der zweite Bereich, der für uns in unserem Value Creation Plan, ja, für unsere Strategie super wichtig war, war der Bereich Vertrieb. Da haben wir einen Chief Revenue Officer eingebaut, der vor allem das indirekte Geschäft über Partner, über Channel, das Unternehmen nochmal ganz weiter zu denken und aufzustellen, an Bord gebracht mit dem Dieter Schmidt. Also haben wir wirklich nochmal zwei sehr hochkarätige Manager dazu gewinnen können, zusätzlich zum bestehenden Geschäftsführer Peter Wohlfahrt. Ja, also wirklich starke Truppe jetzt auch aufgestellt.
Gut, das sind zwei Aspekte, über die wir auch noch ein bisschen sprechen. Professionalisierung auf der einen Seite und Value Creation auf der anderen. Lass uns vorher noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie es zur Transaktion eigentlich kam. Also ist schon der Name eines Beraters gefallen. Patrick, wie bist du an den gekommen? Was war die Situation, bevor überhaupt ein Verkaufsprozess gestartet wurde?
Also die Geschichte geht folgendermaßen. Das geht eigentlich zurück in den Spätsommer 21. Damals gab es eben Kontakt mit einem strategischen Investor aus den USA, der sehr großes Interesse dran hatte.
Der war auf dich zugekommen?
Der war auf mich zugekommen, zufälligerweise in der Zeit, wo das Thema für mich gedanklich sowieso gerade aktuell war. Insofern hat das gut gepasst. Und der hat dann aber von Anfang an mir zu verstehen gegeben, nach dem zweiten Gespräch, dass er schon gerne, sagen wir mal, die Details der Transaktion mit jemand besprechen würde, der das schon mal gemacht hat, um der ganzen Sache einen gewissen Professionalisierungsgrad zu geben.
Ich hoffe, er hat das ausreichend freundlich gemacht.
Ja, das war schon freundlich, aber auch deutlich. Ich habe den Wink dann verstanden und habe dann nach kurzem Googlen eigentlich den Markus Leu gefunden, der mit seiner M&A-Beratungsfirma aus Düsseldorf eigentlich genau solche Fälle betreut. Mit einem ganz kleinen Team von nur einer Handvoll Leute waren wir uns da sehr, sehr schnell handelseinig. Und wir sind dann mit dem Amerikaner in die Due Diligence gegangen und haben dann eben auch den Kaufvertrag aufgesetzt. Das war für mich ja alles das erste Mal. Und das war eigentlich auch eine goldrichtige Idee, da einen Profi mit dazuzunehmen. Das ist anders gar nicht möglich. Und dann war das so, dass nachdem der Kaufvertrag im Prinzip schon fertig war, ich glaube, es stand sogar schon der Notartermin fest, hat der Investor tatsächlich abgesagt.
Mit welcher Begründung?
Es ist so, dass er selber damals größere Änderungen in seinen Besitzverhältnissen anstehen hatte und der neue Besitzer kein Interesse mehr an uns hatte. Kann ich hier rückwirkend nicht nachvollziehen, aber offensichtlich war es so.
Aber wahrscheinlich ja zu dem Zeitpunkt ein ziemlicher Schlag, oder? Wenn man so
kurz vorm Abschluss ist. Das ist ein totaler Schlag. Das ist vor allem, also wenn man so eine Due Diligence mehrere Wochen durchgemacht hat und sich da auch mental und gedanklich und mit seinem kompletten Lebensentwurf drauf eingestellt hat, ist das eigentlich nicht nur ein mentales, sondern vor allem auch ein finanzielles Problem. Also den Apparat an Rechtsanwälten, den man da bezahlen muss, zu einem Zeitpunkt, wo man ja eigentlich noch nicht über den Verkaufserlös verfügen kann, der ist enorm. Das ist eine sechsstellige Summe. Und das hat mich schon in verschiedene Arten von Krisen gestürzt, diese Absage, muss ich sagen. Und da konnte der Markus Leu tatsächlich auch richtig gut helfen, weil der dann da kam die Absage und dann hat er gesagt, pass auf, wir machen Folgendes. Du gehst jetzt erstmal eine Woche in Urlaub und dann setzen wir uns zusammen. Genau das habe ich gemacht. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Und dann ging es eigentlich erst so richtig los mit der Idee, dass der Amerikaner ja nicht der einzige Investor der Welt ist, sondern dass es sehr wohl andere gibt, möglicherweise welche, die sogar besser geeignet sind. Und damit ist dieser Prozess eben entstanden, der dann ein paar Monate später eben in den Verkauf gemündet ist.
Hattest du die Option Finanzinvestor denn da schon auf dem Schirm?
Ich hatte die eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil das für mich bis zu dem Zeitpunkt eher negativ behaftet war, muss ich sagen. Rückwirkend hat sich aber herausgestellt, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Also wir müssen davon ausgehen, wäre der Amerikaner zum Zug gekommen oder hätte das weiterverfolgt, hätte es möglicherweise die Firma hinterher nicht mehr gegeben. Das wissen wir nicht genau, weil es da natürlich ein Interesse an der Technologie, aber nicht an der Firma als Ganzes gab. Während Bregal von Anfang an gesagt hat, eigentlich haben wir Ideen und Initiativen, die Firma so wie sie ist zu erhalten und eben in die nächste Generation und in die nächste Dekade zu führen. Und das hat meine Sicht auf traditionelle Finanzinvestoren doch fundamental dann auch nochmal geändert.
Wann kam dir ins Spiel, Florian?
Genau, das war November 2021 über einen Dialog mit dem Markus Leu, ja, den Patrick schon erwähnt hatte, der uns da quasi einen Hinweis gegeben hatte, bei Theobald Software tut sich was. Das war genau die Zeit, wo wir uns in diesem Bereich umgeschaut haben. SAP Drittsoftwareanbieter hatten da schon ein bisschen Outside in Arbeit gemacht auf den Sektor und fanden es enorm spannend. Ja, also ich weiß noch, der Tipp kam da irgendwann Oktober, November. Und zwei Wochen später saßen wir schon bei euch quasi auf dem Hof. Ja, saßen bei dir, Patrick, im Büro in Stuttgart und für das erste Kennenlernen, aber eben auch schon mit ganz konkreten Ideen, wie man das Unternehmen weiterentwickeln kann.
Also es kam ein Tipp, das klingt jetzt nicht nach einer klassisch orchestrierten Auktion.
Nein, genau. Das war wirklich ein Gespräch, das wir natürlich mit vielen Marktteilnehmern haben. Ja, also es ist natürlich kein Geheimnis, dass Bregal Unternehmerkapital in Deutschland sehr, sehr gut vernetzt ist. Daher kommen noch viele der Beteiligungen. Wie schon eingangs erwähnt, über 100 Unternehmerpartnerschaften, über 120 Beteiligungen insgesamt. Also ich glaube, wir sind auch mittlerweile der aktivste Familieninvestor, wahrscheinlich sogar der aktivste Mittelstandsinvestor in der Dachregion. Und über diesen Austausch, in diesem Fall mit dem Markus Leu, kam die Idee, dass wir eigentlich ein guter Partner sein könnten für Theobald Software. Und da es in unserer Branche auch teilweise darum geht, schnell zu sein, war es wirklich, glaube ich, keine zwei Wochen, bis wir bei euch bei der Firma waren. Ja, und dann unser erstes Treffen und Kennenlernen hatten.
Okay, das interessiert uns natürlich auch. Plus die Frage, Patrick, mit wie vielen potenziellen Interessenten hast du denn insgesamt gesprochen?
Also das waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3 oder 4. Aber nochmal, es hat da ja noch gar keine Auktion oder Ähnliches stattgefunden. Das heißt, das ist eigentlich nur aus dem persönlichen Netzwerk heraus entstanden. Genau. Mhm.
Und wie war dann das erste Kennenlernen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja.
War das ihr zwei selber?
Ja, witzigerweise. Also es waren 3 Leute da. Florian war einer davon. Ja. Und witzigerweise, das sind genau die drei Leute, die heute auch noch, also selbst mehrere Jahre nach dieser Transaktion, eigentlich genau das umsetzen oder mit uns zusammenarbeiten, so wie es damals eben beim allerersten Treffen passiert ist. Und der Punkt, der mich eigentlich damals am meisten begeistert hat, war die Wissenstiefe, mit der die Besucher damals kamen. Also so viel Ahnung von der Branche und der Art und Weise, wie unser Produkt funktioniert, also auch vom Business Case her funktioniert, das kriegen andere Leute, die schon Jahre in der Firma waren, hätten das nicht so gut erklären können, wie das damals abgelaufen ist. Also diese klare Vorstellung davon, wie funktioniert das Geschäft überhaupt und was kann man da noch an Initiativen draufsetzen, um was draus zu machen, das hat mich eigentlich bis heute begeistert, wie tief diese Vorbereitung damals war. Also es ging hier nicht um ein bisschen Smalltalk, sondern das ging schon gleich ziemlich zur Sache mit Ideen.
Wie habt ihr dieses Wissen zusammengeklaubt?
Ja, also dazu muss man sagen, wir haben viele Beteiligungen im Bereich Software. Ja, das ist der aktivste Bereich von uns. Wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen wir im Bereich Software im Portfolio haben. Also ich glaube, die Industrie kennen wir gut, aber wir hatten uns schon einige Monate da auch in diesem SAP-Umfeld eingegraben und auch mit vielen Marktteilnehmern, Experten, ehemaligen Geschäftsführern, ehemaligen Unternehmern gesprochen. Und das hat uns dann in der Situation sicherlich in die Karten gespielt, dass wir eben schon diese Vorarbeit gemacht hatten. Das ist übrigens sehr häufig bei uns der Fall, dass wir unsere Subsektoren sehr genau anschauen, was sind da die Treiber und auch die Potenziale. Und das konnten wir in diesem ersten Treffen mit Patrick sicherlich irgendwo nutzen. Freut mich natürlich, dass es positiv angekommen ist. Ich kann mich noch daran erinnern, das ging in dem Gespräch sehr schnell in die Materie rein. Ja, ich glaube, das ist auch, was du beschreibst.
Ja, genau.
Also es war ein Kennenlernen, wer sind wir, wer ist unser Hintergrund. Aber dann ziemlich schnell ging es so ins Gespräch rein, ins Unternehmen. Wo sind da die Potenziale, in welche Richtung kann man denken? Wir hatten da so eine erste Ideenliste mit dabei. Ja, und ein paar von den Ideen waren, glaube ich, auch relevant für dich und fürs Unternehmen. Und die haben wir dann recht schnell da in dem Gespräch schon angefangen zu vertiefen. Das war natürlich eins von sehr vielen Gesprächen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da die perfekte Lösung im Tag 1 hatten. Aber es ging sehr schnell eben um das Unternehmensgeschäft und auch, wo man es noch hin entwickeln kann.
So, gut, dann habt ihr euch kennengelernt, gut verstanden. Mhm. Wann habt ihr denn dann wirklich auch mal das alleinige Recht bekommen zu sprechen? Also gab es sowas wie Exklusivität? Braucht ihr das grundsätzlich?
Ja, also genau, wir haben uns da sehr fachlich sehr schnell ausgetauscht, aber ich glaube, auf der menschlichen Ebene hat es irgendwie gut gepasst. Also das ist ja auch ein wichtiger Faktor einfach. Das ist eine super wichtige Entscheidung, wen nimmt man als Partner rein ins Unternehmen. Und ich glaube, persönlich hat es auch einfach gut gepasst im ersten Meeting. Zu deiner Frage, wir haben dann recht zügig ein verbindliches Angebot gemacht. Ich glaube, 3 Monate so, bevor dann ein Prozess angedacht war, also recht früh. Das war dann Mitte September 2021. Und dieses indikative Angebot, das war tatsächlich zu deiner Frage auch mit einer Exklusivität verbunden, dass wir, ich glaube, bis Ende Januar 2022 als einzige Partei die Due Diligence umsetzen konnten. Das hieß dann leider auch, ja, Dezember 21 inklusive Weihnachten, Neujahr haben wir viel Zeit in Stuttgart verbracht und auch virtuell und diese Zeit durchgearbeitet, um unsere Unternehmensprüfung voranzubringen. Aber wir waren eben in der aus unserer Sicht natürlich sehr angenehmen Position, dass wir damals die einzige Partei waren, die diesen Zugang hatte.
Okay, das ist ja schon mal ganz angenehm. Was waren die Dinge, auf die ihr ganz besonders Wert gelegt habt? Worauf habt ihr geschaut? Was habt ihr gefunden?
Ja.
Was hat euch überrascht? Positiv, negativ?
Ja, also ich glaube, was uns sicherlich irgendwo überrascht hat, ist, wir haben sehr genau uns Produkt und Technologie angeschaut. Das ist wirklich ein technisches Produkt, was auch Theobald Software anbietet. Und wir prüfen Dutzende Softwareunternehmen. Und das Ergebnis von dieser Product Due Diligence war, das Scoring war das höchste Scoring, was wir von allen Softwareunternehmen, die wir gediligenced hatten, erzielt haben. Ja, das ist glaube ich auch eine Auszeichnung. Lob an dich, Patrick, und die Kollegen aus der Theobald Entwicklung. Ja, also was Dokumentation angeht, Aufarbeitung des Codes etc. Also wirklich super positives Ergebnis. Und das war sicherlich eine sehr positive Überraschung, was uns auch wieder mehr Conviction gegeben hat, dass es einfach ein sehr performantes Produkt ist. Zusätzlich zu den Standard-Due-Diligence-Themen im Bereich kommerzielle Prüfung, Unternehmen, Markt, Treiber, rechtlichen und Finanzsteuerthemen, ja, die wir sowieso immer abhaken und durchgehen.
Hm. Habt ihr auch Baustellen entdeckt?
Wir haben, glaube ich, keine Baustellen in dem Sinne entdeckt, aber diese Due Diligence ist natürlich immer auch ein super wichtiger Input-Faktor für, was wir dann Value Creation Plan nennen, also quasi ein Plan, wie kann man das Unternehmen weiterentwickeln. Haben wir zum Beispiel gesehen, okay, in der Organisation im Bereich Vertrieb, aber auch im Bereich Finanzen, gibt es Möglichkeiten, das noch stärker aufzustellen. Partner-Management, also quasi über andere Unternehmen, Serviceanbieter oder auch andere Softwareunternehmen haben wir gesehen, hey, das kann man noch weiter professionalisieren, ausbauen, um dadurch auch das Wachstum dann irgendwo zu beschleunigen. Ja, also das ist immer auch Input, diese Due Diligence, für die Konkretisierung des Value Creation Plans.
Hm. Patrick Florian hat ja klargemacht, dass das ziemlich viel Aufwand war, die Due Diligence. Jetzt würde ich sagen, gut, das ist auch der Hauptjob des Finanzinvestors, sich darum zu kümmern. Deiner wiederum war es, ein Unternehmen zu führen und eben auch mit der noch offenen Frage, kommt da ein Gesellschafter rein, weiterzuentwickeln. Trotzdem hattest du die ganze Due Diligence vermutlich ja auch noch an der Backe. Was für eine Erinnerung hast du an diese Zeit?
Ja, das war erwartungsgemäß wirklich sehr, sehr intensive Zeit. Und gerade, also wie der Florian sagte, das ging ja um über Weihnachten und Silvester. Und wir hatten tatsächlich an Heiligabend um 7 noch unseren letzten Call vor Weihnachten. Also das weiß ich noch.
Das ist übrigens nicht immer so bei uns, wenn man die Diligence macht. Das war ein Ausnahmefall, ja.
Und hier mit der M&A-Berater, also der Markus Leu, der hat dann vorher schon gesagt, ja, pass auf, du kannst dir nicht nebenher noch was machen. Schau, dass du dir die paar Wochen wirklich für nichts anderes Zeit nimmst. Das ist sehr, sehr intensiv. Und dann dachte ich, naja, was kann da schon groß intensiv sein? Die gucken halt ein bisschen die Buchhaltung durch. Das wird schon klappen. Mittlerweile bin ich da wirklich eines Besseren belehrt. Also ich muss sagen, bis dann die Unterschrift drunter war, bin ich wirklich auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Also das war wirklich für mich körperlich und mental eine sehr anstrengende Zeit. Es ist auch total klar, dass das so laufen muss, das verstehe ich. Aber das habe ich also wirklich total unterschätzt.
Okay, dann hat man erstmal die Phase, wo sich der Interessent ein klares Bild von dem Target machen muss. Ja, das ist schon mal anstrengend. Und dann musst du dich ja irgendwie auch noch einigen. Das heißt, du gehst dann in die Vertragsverhandlungen rein. Was waren da aus deiner Sicht die Knackpunkte?
Eigentlich gab es keine Knackpunkte, die es jetzt wert wären, das hier zu erzählen. Das war ein Prozess und eigentlich waren wir uns in den logistischen Details relativ schnell handelseinig. Ich meine, da reden am Ende sowieso eher die Rechtsanwälte miteinander. Da gab es nichts, was irgendwie sich als Showstopper herausstellen könnte. Ich muss dazu sagen, dass beispielsweise, was die Präzision der Buchhaltung angeht oder so, das natürlich hat sich in einem Zustand befunden, wo es immer Verbesserungspotenzial gibt. Das ist völlig klar. Die Erwartungshaltung auf der anderen Seite war aber auch nicht da, jetzt eine perfekte Firma zu übernehmen. Eine Firma nach 15 Jahren, ich sag mal in Anführungsstrichen Familienunternehmen, steht einfach etwas anders da, als wie wenn man das professionell auf einem anderen Level macht. Und darüber wurden wir uns relativ schnell einig. Da gab es einen Plan und dann war die Sache eigentlich auch erledigt. Also das war nicht der springende Punkt, der dann Probleme bereitet hat.
Nee, also aus meiner Sicht gab es damals keine Knackpunkte. Wir haben ja im Dezember schon dieses Indikativangebot gemacht und das war recht detailliert. Ja, das ist uns auch wichtig, dass man da früh im Prozess bei vielen Themen einfach ein gleiches Verständnis hat. Ja, und das vermeidet Überraschungen später. Und dieses indikative Angebot war schon recht detailliert und dementsprechend gab es später keine Knackpunkte mehr. Ich glaube, es gab eine Technikale, weil ein weiteres Softwaregeschäft, was du heute hauptberuflich führst, das ist die Peakboard, kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, das war eine Tochtergesellschaft und war nicht als Teil des Scopes, den wir erworben haben. Also da musste man noch einen kleinen Carve-out machen dieser Gesellschaft. Das war aber jetzt auch umsetzbar und darstellbar. Ja. Das war auch recht effizient umsetzbar.
Jetzt hast du keinen wirklich strukturierten Prozess gehabt. Du hattest mal einen Strategen, mit dem du ja vermutlich auch schon bei einem Preis gelandet warst, so wie du es berichtet hast.
Ja, das ist korrekt, ja.
So, aber hast du zwei Preisindikationen gekriegt. Wie hast du ein Gefühl dafür bekommen, passt oder passt nicht?
Die Sache mit dem Preis ist zweifellos wichtig. Das war für mich aber zu keinem Zeitpunkt der einzige Grund, jetzt zu dem einen oder dem anderen Anbieter zu tendieren. Es ist so, dass viele Leute in der Firma schon viele Jahre, teilweise von Anfang an dabei sind. Und für mich war eigentlich immer die höhere Priorität zu sagen, das muss in vernünftige Hände kommen. Und dieses in vernünftige Hände kommen, es war eigentlich ein Punkt, der mindestens genauso wichtig ist wie der reine Preis. Und da gab es eigentlich von Anfang an relativ wenig Zweifel, dass das mit Bregal gut funktionieren wird. Also jedenfalls hatte ich den Eindruck und das hat sich auch bis heute bestätigt, muss ich sagen.
Ist das sonst anders?
Was läuft das genau anders?
Wie oft streitet man sich um den Preis wirklich? Scheint ja hier nicht passiert zu sein. Wie oft ist das dann am Ende vielleicht dann doch nochmal ein Showstopper? Oder ist man, wenn man im Prozess einfach einen gewissen Reifegrad erreicht hat, dann auch eher bereit, sich da zu einigen auf beiden Seiten?
Ja, also ich glaube, was man sicherlich sagen kann, ist, Fiat Bregal Unternehmerkapital sind bekannt dafür, gute Preise zu zahlen, also im Sinne vom Verkäufer attraktive Preise zu zahlen. Also sind sicherlich da jetzt nicht auf den Schnapper aus, sondern langfristig orientiert Unternehmen weiterzuentwickeln, Wert zu steigern. Und das Thema Preisfindung, Preisangebot, Preisakzeptanz, das haben wir recht früh dann geklärt, vor der Due Diligence noch. Und später der Preis, der im Kaufvertrag stand, ist natürlich auch der Preis, der am Anfang schon genannt wurde. Ja, und da stehen wir eben auch dazu, mit unseren Worten der Reputation auch.
Gibt es irgendwas, Patrick, wo du sagst, das würde ich im Nachhinein anders machen oder das kann ich vielleicht als Rat anderen weitergeben, die in dieselbe Situation kommen?
Ja, also dieses Thema, das ich gerade schon mal angesprochen habe, ist, dass dieser komplette Prozess volle Konzentration braucht und vollen Fokus. Also das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Jeder, der das dann zum ersten Mal macht, dem würde ich das wirklich ans Herz legen, diesen Tipp zu beachten, alles wegzuschieben, was irgendwie stören könnte, familiär, beruflich. Das muss alles bis zur Unterschrift und am besten noch ein bisschen drüber hinaus ausgeblendet werden. Alles andere liefert ein schlechtes Ergebnis ab, vermutlich. Also das wäre mein ultimativer Tipp für alle, die das noch vor sich haben.
Ja, und dazu muss man noch vielleicht einen Hinweis geben, der hier vielleicht ein bisschen anders war als in anderen Situationen. Die Informationen wurden ja vorher nicht aufbereitet, zum Beispiel mit einem Vendor Due Diligence Report oder anderen Dienstleistern, die solche Sachen teilweise vor solchen Gesprächen aufbereiten und analysieren, sondern das war schon wir eigentlich gemeinsam, die da sehr tief gemeinsam ins Unternehmen reingeschaut haben, was häufig der Fall ist bei uns. Ja, aber das war natürlich hier so ein Fall, wo wir, glaube ich, beide auch während des Prozesses viel über das Unternehmen gelernt haben durch die Analysen. Ja. Und dadurch war es vielleicht auch verhältnismäßig intensiver als bei anderen Situationen, wo vieles davor schon aufbereitet wurde.
Der eigene Aufwand als Unternehmer hängt ja auch davon ab, wie viel man auf andere Schultern verteilen kann. Also gab es im Unternehmen Eingeweihte, die mit dir zusammen auch Informationen aufbereitet haben? Und zweite Frage, nachdem das Ganze publik wurde, wie haben deine Leute reagiert?
Also das ist ein schrittweiser Prozess. Am Anfang war ich natürlich der einzig Eingeweihte und dann kam relativ schnell der andere Geschäftsführer, dann weitere Teamleads, die eingeweiht wurden. Dann braucht man irgendwann Zuarbeitung von der Buchhaltung. Das heißt, das ist ein schrittweiser Prozess. Der Rest der Firma hat es dann praktisch am Tag des Signings erfahren, in einer Art Gruppencall, den wir gemacht haben. Und eigentlich war das Feedback durchaus positiv, weil ich nochmal versucht habe, das präzise zu erklären, was jetzt passiert. Das hat der Sache mit Sicherheit gedient. Und wenn ich jetzt die letzten 2 Jahre zurückschaue, ist das Gesamtfazit auf jeden Fall auch positiv, weil sich eigentlich genau das eingestellt hat, was ja die ursprüngliche Motivation des Verkaufs war. Aber natürlich bringt jede Veränderung, hat nicht immer Freunde in der Firma. Das gehört da leider dazu. Aber eigentlich, finde ich, haben wir das sehr gut hingekriegt, ohne größere Kollateralschäden.
Da hat ja nicht nur der Verkäufer eine Rolle, auch der neu einsteigt, muss sich ja irgendwie positionieren. Wie macht ihr das?
Genau, also wir haben, als der Vertrag eben unterschrieben wurde, gemeinsam mit Patrick und auch dem Geschäftsführer die Kommunikation ausgearbeitet. Und es war noch zu einer Zeit, als Corona herrschte, viele Lockdowns. Und da haben wir so ein Virtual Town Hall gemacht, ja, wo es eben auch das Announcement gab, aber auch eine Vorstellung durch Bregal, wer wir sind, was unsere Ideen sind für das Unternehmen, um da wirklich eine super klare Kommunikation und auch ein Bekenntnis zum Unternehmen, zu der Belegschaft, zu den Standorten zu geben. Und das wurde, glaube ich, sehr positiv aufgefasst. Das war natürlich nur der Anfang. Seitdem haben wir auch sehr viel Zeit vor Ort verbracht, in Stuttgart. Also ich würde behaupten, dass ich auch viele Mitarbeiter mittlerweile kenne. Ja, also ich bin auch häufig beim Unternehmen. Und das ist halt super wichtig, ja, dass man da nicht irgendwie ein anonymer Investor aus dem Ausland ist, sondern eben auch aus München da mal zügig anfährt und die Leute auch kennenlernt. Und so was ich wahrnehme, ist, dass die Resonanz wirklich sehr positiv ist. Klar, am Anfang gibt es ein bisschen Unsicherheit, aber sehr, sehr positiv. Und wir haben ja auch wirklich viel erreicht in den letzten 2 Jahren. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr positives Fazit.
Ja, Thema Value Creation ist ja am Ende dann das Stichwort. Ja. Dafür steigt ihr ein. Ihr müsst den Wert steigern, sonst habt ihr selber kein Geschäft. Erzähl mal ein bisschen, wie geht ihr das grundsätzlich an als strategischen Baustein? Und was war hier der Ansatz ganz konkret?
Ja, also ist ein absolut zentrales Element von unserem Geschäft, der Value Creation Plan. Wir haben einen sehr, sehr klaren Plan vor einem Einstieg. Das heißt also wirklich unser Job, die Idee von so einem Value Creation Plan zu definieren, aber dann immer weiter auch in der Due Diligence und in den Gesprächen weiter zu detaillieren, zu konkretisieren und dann auch mit den Familien, die hinter den Unternehmen stehen, mit der Geschäftsführung gemeinsam zu entwickeln. Ja, dass man da ein ganz klares gemeinsames Verständnis hat. Wenn wir das nicht hätten, würden wir auch nicht investieren. Ja, um das auch so klar zu sagen. Also es ist enorm wichtig, ein klares Verständnis zu haben, was sind hier die Treiber und auch wie wird das umgesetzt. Ja, also da müssen wir alle als Mitgesellschafter, Investor, Familienunternehmer und eben auch die Geschäftsführung, die ja bei uns auch immer Mitgesellschafter ist, alle Gesellschaften ein ganz klares Verständnis haben und dann auch, wie die Umsetzung ausschaut. Wie war das jetzt bei der Theobald Software? Ich würde das so ein bisschen als Diamond in the Rough bezeichnen. Ja, also wir schauen uns ja wirklich viele Unternehmen an, mehrere hunderte Unternehmen pro Jahr, die wir auch treffen. Und bei Theobald Software fand ich, das war einfach so ein Diamant, quasi ein Rohdiamant, weil das Produkt enorm stark war. Wir haben das ja gebenchmarkt gegen alle anderen möglichen Wettbewerber und das war off the charts besser. Gleichzeitig haben wir ein Riesenpotenzial gesehen, dieses Produkt noch besser zu vermarkten und weiterzuentwickeln. Und auf dieser Kommerzialisierungsseite war ein sehr wichtiger Teil von unserer Value Creation Idee.
Okay, das heißt ja umgekehrt, da wurde eine gewisse Vertriebsschwäche identifiziert. Konntest du das nachvollziehen, Patrick?
Ach ja, Vertriebsschwäche.
So würde ich das, glaube ich, nicht nennen. Ja, also ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest, aber es wurde noch nicht so proaktiv vermarktet, was ihr da an tollem Produkt habt, wie man es hätte vermarkten können. Ja,
das ist mit Sicherheit, das kann man schon so sagen. Also wir waren ja früher schon auf Messen und haben Vertriebsaktivitäten durchgeführt, aber sagen wir mal, dieses typische koordinierte zu sagen, wir sammeln Leads ein, wir verfolgen die nach, wir qualifizieren die und so weiter, das sind alles Dinge, die haben wir eigentlich nicht gemacht, sondern früher musste der Kunde anrufen und nach einem Angebot fragen und wenn er nicht gefragt hat, dann haben wir ihm auch nichts verkauft. Ende der Sales-Strategie. Und ich bin ja jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass hier jetzt noch groß zu verbessern, weil das immer ganz gut funktioniert hat und das tickt jetzt natürlich alles komplett anders.
Also ich will nicht unhöflich sein, aber ich glaube, Vertriebsschwäche ist da nicht der vollkommen verkehrte Begriff. Auf jeden Fall war noch Room for Improvement.
Ja.
Und den hattest du Florian ja schon angesprochen, auch mit einer Person erstmal gefüllt und dann vermutlich auch mit einer Strategie.
Genau. Also die Grundpfeiler der Strategie, die hatten wir schon in dem Gespräch mit Patrick und dem Geschäftsführer entwickelt, haben identifiziert, dass dieser indirekte Vertrieb über Channel und andere Partner, Implementierungspartner sehr attraktiv ist und das haben wir dann auch genutzt, als wir einen Vertriebschef, Chief Revenue Officer gesucht haben und mit dem Dieter Schmidt gefunden haben, dessen Hintergrund ist von einer sehr großen amerikanischen Softwareunternehmung im Bereich indirekten Vertrieb, also genau dieses Partnermanagement. So, und der hat mittlerweile wirklich sehr gute Strukturen aufgesetzt. Wie werden diese Partner proaktiv gemanagt? Wie kann man über diese Partner das Superprodukt von Theobald Software an weitere Unternehmen verkaufen? Und das ist schon ein ganz großer Teil von unserer Value Creation Idee gewesen. Sicherlich nicht die einzige, aber quasi das Produkt besser zu vertreiben, besser zu vermarkten, war ein ganz wichtiger Grundpfeiler.
Was sind andere Werttreiber, Patrick, die vielleicht Brega, vielleicht aber auch du identifiziert habt und jetzt auch angegangen seid?
Also eine andere Initiative war nochmal das Thema Internationalisierung stärker anzugehen. Also wir hatten ja davor schon ein Büro in Seattle, ein Vertriebsbüro, aber hier zu sagen, Wir sind unterrepräsentiert auf dem amerikanischen Markt und wir haben ja trotzdem eine enorme Marktdynamik. Also müssen wir jetzt auch mal Investitionen in Personal in die Hand nehmen, um die Truppe dort zu stärken, war mit Sicherheit eine Initiative, die ich mich garantiert so nicht getraut hätte, aber da war sehr große Konfidenz da, das zu heben. Das war jetzt ein Punkt, das typische Thema Kommerzialisierung im Allgemeinen der Produkte, hatte der Florian schon erwähnt. Das waren so die Initiativen, die wir die letzten 2 Jahre umgesetzt haben und die eigentlich sich im Wesentlichen auch mit dem decken, die wir schon beim allerersten Termin besprochen haben. Ja. Also die Deckung der Initiativen von ganz am Anfang zu dem, was wir tatsächlich gemacht haben, ist sehr, sehr hoch.
Ja, und wenn ich es noch ein bisschen weiter ausführen darf, also wir haben auch eine Möglichkeit gesehen, die wiederkehrenden Umsätze des Geschäftsmodells zu steigern. Ich weiß noch, damals habt ihr vor allem einmal Lizenzen verkauft und wir haben mittlerweile ein Modell, was komplett auf Subscription und SaaS umgestellt ist. Da glauben wir auch, dass es positiv ist für die Unternehmensbewertung, eben Geschäft zu haben mit 100% Anteil wiederkehrende Umsätze. Dass es so schnell geklappt hat, hätten wir damals nicht gedacht. Also wir sind da ein bisschen schneller als unser Plan vorangeschritten. Also das ist super. Und dann vielleicht noch ein weiterer Punkt, auch Produkt. Ja, wir haben auch wirklich die Ressourcen da nochmal die Investition ins Produkt weiter erhöht. Zum Beispiel im Bereich Robotic Process Automation, RPA nennt man das, ein Produkt mittlerweile lanciert, das heißt Junio. Das erlaubt eben repetitive Schritte in SAP zu automatisieren. Das findet auch Anklang im Markt. Und sind gerade dabei, eine reine Cloud-Version von dem Produkt zu entwickeln. Also da sind wir, glaube ich, an vielen tollen Trends dran und konnten eben auch durch weitere Investitionen im Produktbereich das Wachstum steigern.
Mhm. Gab es weitere Bereiche, Patrick, wo klar wurde, da muss professionalisiert werden, um einfach vielleicht auch in eine neue Größenordnung reinwachsen zu können?
Ja, also was auch schon mal kurz gefallen ist, ist natürlich das Thema Reporting. Alles, was mit Reporting und Planung zu tun hat, das war praktisch, sagen wir mal, das, was das HGB vorschreibt, aber halt auch nicht mehr. Und selbst daran hat es manchmal gescheitert. Das ist natürlich ein total neues Level. Also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, beispielsweise in Fulltime-Positionen zu investieren, um Reporting, Budgetierung, Controlling voranzutreiben. Aber das ist natürlich etwas, was eine logistische Voraussetzung für zukünftiges Wachstum ist. Das steht außer Frage. Aber ich hätte das mit Sicherheit nicht selber gemacht.
Hat dir das denn neue Erkenntnisse gebracht oder ist das eher was Bregal beruhigt?
Nee, die neuen Erkenntnisse, die sind schon enorm. Also es war halt einfach so, dass wir diese ersten 15 Jahre lang, das ging immer irgendwie. Und dann brauche ich mich natürlich auch nicht um beispielsweise Kundenchurn zu kümmern. Wenn er geht, soll er halt gehen. Ja, was soll's? Und das sind alles so Dinge, also Churn-Gründe zu analysieren, zu optimieren. Auch diese Maßnahmen dann quantitativ zu überprüfen, das sind alles so Dinge, die ich wirklich auch rückwirkend faszinierend finde, was wir alles erreicht haben in den letzten 2 Jahren.
Und dieses Reporting ist ja kein Selbstzweck, sondern ist ja dafür da, um das Unternehmen besser steuern zu können. Ja, also zum Beispiel, wenn es einen Churn gibt oder wenn man sich die Partner-Channel anschaut, welche Partner sind besonders aktiv, ertragsreich, in welche Relationships investiere ich da. Also das kommt ja schon aus einem Zweck für das Management, für die Geschäftsführung, das Geschäft noch besser führen zu können. Ja, also das ist der primäre Antreiber und eben die angesprochenen Initiativen zu verfolgen und entsprechend zu korrigieren auf dem Weg dahin.
Eine Frage darf nicht ausbleiben bei dem Thema Value Creation, das ist die nach Zukäufen. Gibt es kaum mehr Unternehmen, die keine Buy-and-Build-Strategie verfolgen, die in der Hand von Finanzinvestoren sind. Wenn die Plattform auch noch klein ist, so wie das hier bei Theobald Software ja der Fall ist, dann liegt es ja besonders nahe. Tut's das wirklich?
Ja, absolut. Also vielleicht Hintergrund ist, wir haben etwas über 30 Portfoliounternehmen und die haben wiederum 88 Zukäufe getätigt. Ja, also im Schnitt so 2 bis 3 Zukäufe pro Portfoliounternehmen. Also es ist ein super wichtiger Hebel für uns, um Unternehmen noch breiter, größer aufzustellen. Das machen wir sehr aktiv noch sehr, sehr gerne. Bei der Theobald Software haben wir bis jetzt noch keinen direkten Zukauf gemacht, weil wir eben uns sehr stark auf diese organischen Initiativen fokussiert haben, auch mit gigantischem Erfolg, also Umsatz mehr als verdoppelt, viele Mitarbeiter mit aufgebaut, mehr in die USA gegangen etc. Also das war bis jetzt, die letzten 2 Jahre, ein großer Fokus. Ja, und das ist schnell erzählt hier, so in einem Dreiergespräch, aber da steht natürlich enorm viel Arbeit von der Geschäftsführung und der gesamten Belegschaft hinten dran. Wenn jetzt nach 2 Jahren öffnen wir uns auch einen Blick Richtung Zukäufen, können wir auch vorstellen, dass da in den nächsten 1-2 Jahren auch noch was passieren wird, weil es gibt eben auch sehr attraktive komplementäre Technologien für Theobald Software, die man auch durch einen Zukauf ergänzen könnte.
Okay, na, da kann man einiges erwarten. Wenn du jetzt mal, Patrick, so ein bisschen das ganze Revue passieren lässt, seit Bregal drin ist, wie fühlt sich das an?
Also aus meiner Sicht hat das alles perfekt funktioniert. Also
das wäre langweilig.
Ich sage das jetzt, ja, das ist leider so. Das ist leider so. Also wenn ich jetzt das einfach mal aus einer rein ich-bezogenen Perspektive sehe, haben wir eigentlich dieser Wunsch damals zu sagen, ich brauche für die Firma eine Perspektive, ich brauche aber schon auch für mich selber eine Perspektive. Das hat eigentlich alles genauso funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also wir sind ja in unserer Reise jetzt noch nicht am Ende. Also da es liegen ja noch ein paar Jahre vor uns, bin da aber sehr zuversichtlich und ansonsten rückwirkend würde ich sagen, würde ich das wieder genauso machen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so spannend klingt wie irgendwas, da ging jetzt irgendwas fundamental schief, was ich hier erzählen könnte, das war nicht der Fall.
Ja, für dich ist ja besser, das will ja auch eigentlich keiner. Vielleicht sagst du, Florian, nochmal, wie werden denn ganz konkret Entscheidungen getroffen? Also einmal die formalen, da gibt es ja klare Vorgaben, also wie seid ihr wo vertreten und wie werden aber auch informell Entscheidungen getroffen auf dem kleinen Dienstweg und auch in welchem Detailgrad, wo seid ihr involviert und wo sagt ihr, da halte ich mich aber auch raus?
Ja, das ist ein super spannendes Thema, quasi die Frage nach der Governance, wie wird so ein Unternehmen gesteuert? Bei Theobald Software, wie auch bei vielen anderen Beteiligungen von den Bregal Unternehmerkapitalfonds, setzen wir da einen sogenannten Beirat auf. Und in diesem Beirat sitzt der Patrick Theobald als Beirat, 2 Vertreter von Bregal Unternehmerkapital, also ein Kollege und ich. Und wir haben nochmal 2 wirklich sehr hochkarätige Softwareunternehmer beziehungsweise das ehemalige Softwaremanager mit an Bord. Ja, also das sind wirklich Top-Personalien, die wir immer daran auswählen, dass sie wirklich auch einen Mehrwert für das Unternehmen stiften können. Also das ist jedes Mal eine sehr wichtige Entscheidung. So, und dieser Beirat, der ist quasi das Governance-Gremium, in dem die großen strategischen Entscheidungen getroffen werden. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Zukauf hätten, würde das da besprochen werden. Oder eine größere Produktentwicklungsinvestition würde da besprochen werden. Ansonsten ist alles, was das operative Geschäft anbelangt, bei der Geschäftsführung. Und da mischen wir uns auch nicht ein. Ja, also in dem täglichen Geschäft mischen wir uns nicht ein. Das liegt bei der Geschäftsführung mit den 3 Geschäftsführern. Das Schöne bei uns ist, glaube ich, wir sind eben auch vor Ort. Wir sitzen in München oder in der Nähe von Zürich. Wir sind halt sehr nah. Ja, wir sind jetzt nicht irgendwo in London oder in USA, sondern man ist halt einen Anruf entfernt oder 2 Stunden mit dem Zug entfernt. Da kann man eben, wie du gesagt hast, auf dem kurzen Dienstweg auch sehr vieles einfach mal direkt klären und direkt absprechen. Und das passiert eben zusätzlich zu diesem formalen Beirat auch sehr häufig, dass ich zum Beispiel mit den Geschäftsführern direkt spreche.
Jetzt ist das vielleicht heute noch nicht unser Thema, muss man aber trotzdem drüber sprechen, weil ihr seid ja Finanzinvestoren und keine Holding und ihr seid ja jetzt auch dann schon über 2 Jahre drin. Das heißt, so durchschnittlich, sagen wir mal, in 2-3 Jahren ist dann ja auch mal wieder Sense. So, gibt's schon irgendwelche Ideen, wer euch da mal ablösen könnte?
Ja, also ich glaube, also aktuell nicht der Fokus sozusagen darüber groß nachzudenken, weil wie du sagst, gerade mal 2 Jahre investiert, im Schnitt sind wir über 5 Jahre beteiligt, aber natürlich denkt man schon beim Entry über den Exit nach, ja, also wir haben schon beim Einstieg ins Unternehmen, machen wir uns sehr genau Gedanken, wer könnte ultimativ dann auch der nächste Eigentümer sein, für wen könnte das passen. Und ich glaube einfach, dass das Unternehmen für eine große Bandbreite an Unternehmen oder Investoren sehr interessant sein könnte. Ja, also ohne jetzt viel Werbung machen zu wollen, aber wie gesagt, ja, wir wachsen ja mit über 70% pro Jahr, haben über 137% Net Revenue Retention, also wirklich recht attraktives Finanzprofil und eben eine Technologie, die enorm viel wert ist, glauben wir. Und das könnte sowohl für strategische Unternehmen interessant sein, die im Bereich Data Integration unterwegs sind, also größere Softwareunternehmen, die im Bereich Data Integration aktiv sind, aber sicherlich auch für den ein oder anderen Softwareinvestor, der in solche stark wachsende Softwareunternehmen investiert.
Na, da sind wir sehr gespannt, wünschen euch da viel Erfolg, werden das natürlich auch genau im Auge behalten. Du, Patrick, das hat Florian eben ja berichtet, bist mit einer anderen neuen unternehmerischen Vision unterwegs. Irgendwann auch mal ein Fall für einen Finanzinvestor?
Ja, auf jeden Fall. Also konkret geht's ja um Peakboard. Wir sind spezialisiert auf Industrieapplikationen. Also wir helfen Leuten in der Fertigung oder in der Logistik dabei, eben sehr einfach und mit einer hohen Lernkurve IT-Programme zu bedienen, indem wir ihnen eine perfekte Oberfläche geben, auch für die Maschinenbedienung und Ähnliches. Das fing schon zu Theobald Software Zeiten an als Seitenprojekt und wurde dann eben zu diesem Carve-out, den der Florian schon kurz angerissen hat. Und seit dem Rückzug aus Theobald Software mache ich das eben praktisch Vollzeit seitdem, durchaus auch mit finanzieller Unterstützung des damaligen Verkaufserlöses, weil wir eben noch nicht profitabel sind. Das ist sehr entwicklungsintensiv, sehr kostenintensiv, was die Entwicklung angeht. Ja, das ist eigentlich gerade mein Hauptjob. Und ja, falls einer zuhört, ich bin offen für Gespräche.
Ja, bin ich mal gespannt. Auch dafür sind natürlich die Daumen gedrückt.
Ja, vielen Dank.
Das war ein sehr schönes Gespräch, muss ich sagen. Hat mir viel Freude gemacht. Ich bin sicher, unseren Zuhörern auch. Das war sehr plastisch. Ich glaube, wir haben ziemlich viel gelernt über euch zwei, über das Unternehmen, auch über die Art, wie Finanzinvestoren und Unternehmer, wenn es gut klappt, zusammenarbeiten können. Dafür euch ganz herzlichen Dank für die Einblicke.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, und der Dank gilt natürlich auch allen unseren Hörern. Vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com